Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon. Guten Abend. Redaktionen wie die unsere sind ja immer produktiv, aber zum Jahresanfang möchten wir vor allem auch positiv sein. In einer Reihe unter dem Titel Denken ohne Grenzen – Neue Erzählungen für die Zukunft wollen wir der aktuellen Weltlage das Gute oder Bessere entgegensetzen. Wir fragen, kann der Umbau der Gesellschaft glücken? Und wenn es um die Rettung der Welt geht, welche Lösungen kennen wir dann schon? Wie genau lauten die neuen Narrative, die wir dafür brauchen? Und was lehrt uns die Geschichte? Das Thema reicht von der Stadtplanung bis zur KI oder der Science-Fiction-Literatur. Heute geht es aber zunächst um die Befragung uralter Objekte. Außerdem eine Ausstellung in Münster würdigt die Kunst der Herrschaft von Kaiser Barbarossa, der vor 900 Jahren geboren wurde. Und die rumänische Stadt Temeswar ist Kulturhauptstadt des Jahres 2023. Der Name Barbarossa ist für uns heute vielleicht eher mit Hitlers Vernichtungsfeldzug in Osteuropa verbunden. Wir sprechen aber über den originalen Rotbart, der ziemlich genau vor 900 Jahren am 20. Dezember 1122 geboren wurde. Friedrich I., genannt Barbarossa, war der erste Staufer auf dem Kaiserthron und ging als Kriegsherr und bedeutender Herrscher des Mittelalters in die Geschichte ein. Im Alter von 30 Jahren wurde er König. Drei Jahre später, 1155, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Die historische Figur Barbarossa ist von vielen Jahrhunderten der Mythenbildung überlagert, sodass das LWL-Museum in Münster das Jubiläum, nämlich diese 900 Jahre, jetzt zum Anlass nimmt, zu klären, wer dieser Barbarossa war. Meine Kollegin Anja Reinhardt hat sich das angesehen. Frau Reinhardt, wieso eigentlich die Kunst der Herrschaft, wie es im Untertitel heißt?
Warum der Titel Kunst der Herrschaft eigentlich sehr passend ist. Zum einen den diplomatischen. Friedrich I. Barbarossa war offenbar jemand, der sehr großes Verhandlungsgeschick besaß. Als König und dann 1155 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches musste er sich mit vielen mächtigen Reichsfürsten verständigen. Und weil es in Barbarossas Zeiten ja noch längst keine festen Residenzen gab, sondern der Kaiser ein Reisekaiser war, war das schon eine Kunst, ein funktionierendes Netzwerk am Laufen zu halten. Und der andere Punkt, der uns heute ja vielleicht eher fremd oder künstlich erscheint, ist die mittelalterliche Gesellschaftsordnung, in der jeder seinen festen, vorbestimmten Platz hatte. Und das wird in der Ausstellung durch einen Raum dargestellt, der als Schachbrett funktioniert. Das Spiel kam im 12. Jahrhundert aus dem arabischen Raum nach Europa und mit solchen Spielen hat man die gottgegebene Ordnung der Gesellschaft symbolisiert. Also auch hier die Kunst des Schachspiels imitiert die Wirklichkeit.
Im Zentrum der Ausstellung steht der sogenannte Kappenberger Kopf. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine vergoldete Bronzefigur, rund 30 cm hoch. Oben sieht man einen Kopf mit Locken. Ein Gesicht mit Bart auf einem Ständer mit vier Drachenfüßen, der als Reliquiar gedacht war. Und dieser Kopf wurde ab dem späten 19. Jahrhundert als Abbild Friedrich Barbarossas ausgegeben, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet war, dass schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Mythos um Barbarossa, der im Berg Kyffhäuser schläft, durch die Brüder Grimm zur Nationalerzählung wurde. Und in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung wurde der Kopf vor einem halben Jahr mit neuesten wissenschaftlichen Methoden untersucht. Und dabei hat man herausgefunden, hier wird nicht Friedrich I., sondern der Evangelist Johannes dargestellt. Und so wurde die Büste auch im 12. Jahrhundert schon ausgewiesen.
Mhm. Also wenn wir uns über Jahrhunderte ein falsches Bild sozusagen dieses Mannes gemacht haben und es ja ohnehin eine große Herausforderung ist, eine solche Figur heute erklärlich zu machen, kommt einem dieser Barbarossa in der Ausstellung denn eigentlich irgendwie nahe?
Also ich würde sagen, vielleicht kommt einem eher das 12. Jahrhundert, das natürlich auch sehr fremd ist für uns, etwas näher. Also es ist ohnehin schwierig, einer 900 Jahre alten historischen Figur nahe zu kommen, die zudem auch noch weitestgehend eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Man lernt dann auch gleich zu Beginn der Ausstellung, individuelle Porträts gab es im 12. Jahrhundert nicht. Also die Bilder in den Handschriften zum Beispiel, die wir von Barbarossa haben, die zeigen eben nicht die reale Figur des Kaisers. Interessant ist aber vielleicht, wie er im Spiegel seiner Zeitgenossen gesehen wird. Hildegard von Bingen zum Beispiel, die war 25 Jahre älter als Barbarossa, viel gebildeter als der Kaiser, der ja weder lesen noch schreiben konnte. Und die hat Barbarossa in schriftlichen Zeugnissen wie einen Schuljungen gemaßregelt. Also man weiß, dass Hildegard streitbar war, aber dass sie dem Kaiser, dem Bewahrer der weltlichen Macht neben dem Papst, also die Autorität überhaupt in der mittelalterlichen Welt, kindisch nennt und sein Verhalten unsinnig, das ist doch einigermaßen erstaunlich.
Die Ausstellungen laufen seit Herbst und bieten natürlich auch Begleitmaterial online, digital aufbereitete Gimmicks, seit November auch ein Podcast, viele andere Objekte. Geht das Konzept in Ihren Augen auf?
Nicht so richtig, finde ich. Also ich meine, es steckt viel in dieser Figur Barbarossa, auch in seinem Tod zum Beispiel. Er ist ja im Fluss Salef in der Türkei ertrunken, ein plötzlicher Tod und damit kein guter Tod. Es steckt auch sehr viel in der Rezeption ab dem 19. Jahrhundert. Auch das 12. Jahrhundert ist eigentlich sehr spannend und es gibt auch wirklich sehr schöne, großartige Objekte in Münster zu sehen. Also Buch, Kunst, Karten, ein Armreliquiar für Karl den Großen. Die werden aber sehr konventionell in Vitrinen ausgestellt und die Zusammenhänge werden in der Ausstellung selber auch nicht immer wirklich klar. Und besonders ärgerlich fand ich einen Schachspielraum, wo so Pappcomic-Figuren irgendwie den Bezug zu heute herstellen sollen oder eine Zugänglichkeit symbolisieren sollen. Also braucht man das wirklich? Ich glaube, ein bisschen mehr darf man dann doch von den Besuchern erwarten. Man muss ja nicht immer alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen.
Barbarossa, die Kunst der Herrschaft, eine Ausstellung an zwei Orten, auf Schloss Cappenberg und im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Danke, Anja Reinhardt, für diese Erläuterungen und Einblicke. Vor vielen Jahren brachte die BBC eine wunderbare Sendereihe im Radio, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. Neil MacGregor, damals Direktor des British Museum in London, war deren Spiritus-Rektor und daraus entstanden ist auch ein extrem dickes und populäres Buch, das eben Objekte Weltgeschichte erklären lässt. Zum Beispiel wie spanische Dukaten der Beginn einer globalen Währung wurden. Oder was ein viktorianisches Porzellangeschirr über die Macht des British Empire verrät. Wie Objekte Weltgeschichte schreiben, das ist auch unser Thema heute zu Beginn der Reihe Denken ohne Grenzen, neue Erzählungen für die Zukunft. Dazu eingeladen habe ich Professor Ernst Seidel, Direktor des MUT, des Museums der Universität Tübingen, das die meisten wissenschaftlichen Sammlungen in Deutschland beherbergt, 70 Stück nämlich, von der Altorientalistik und der Astrophysik bis zur zahnmedizinischen und zur zoologischen Sammlung. Viele Stücke aus diesen Sammlungen sind großartige Zeugnisse auch dafür, dass die Welt nach ihnen eine andere, womöglich bessere war. Vor allem gibt es ein Objekt, das großen Symbolwert für die Geschichte der Menschwerdung besitzt. Und nach dem habe ich Ernst Seidel zuerst gefragt.
Sie haben das mit einem Punkt ja schon angesprochen, die großen Erfindungen oder Schritte der Menschheit. Und wir haben natürlich hier in den Höhlen der Schwäbischen Alb die großen Funde, die wichtigen Funde der Eiszeitkunst. Und unser Maskottchen am MUT auf Schloss Hohen Tübingen ist dieses 5 cm große Mammut-Elfenbeinpferdchen, das in einer unglaublichen Ästhetik und Perfektion das Wesen des Pferdes, dieses Tieres darstellt. So, und wenn Sie sich bewusst machen, dass die Höhlenmalereien, Chauvet beispielsweise oder Altamira, dass die alle 2, 3, 5, 8.000 Jahre jünger sind, dann haben Sie hier aus den Höhlen der Schwäbischen Alb einen ganz großen Schritt der Menschheit, nämlich die Erfindung oder Entdeckung der figürlichen Kunst. Und in diesen Höhlen haben wir dann aber auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Melodie-Musikinstrumente oder Nachweise von Religiosität. Und das ist 40.000 Jahre alt. Und wenn Sie sich das vorstellen, die Diskussion geht ja immer darüber, was unterscheidet den Menschen von anderen Tieren? Kommunikation, Werkzeug, Sprache und so weiter. Das sind alles Dinge, die längst widerlegt sind, solche Argumente. Aber die figürliche Repräsentation der Umwelt durch ein schöpferisches Subjekt, das öffnete hier Tore, die bis heute nicht geschlossen sind.
Ich nehme an, Herr Seidel, Sie könnten zig Objekte aufzählen, die ein solches positives Narrativ ermöglichen. Und darin unterscheidet sich die wissenschaftliche Erzählung ja womöglich auch von der kulturgeschichtlichen, die ja die Erkenntnisse zum Beispiel von Galileo Galilei, Charles Darwin oder Sigmund Freud immer als die drei großen Kränkungen der Menschheit verbucht hat.
Wir haben die Objekte, wir haben zahlreiche Objekte zu diesen einzelnen wissenschaftlichen Schritten, zu Charles Darwin gleich noch ein kurzes Beispiel. Aber was ich sagen möchte, weil Sie die Dichotomie aufgemacht haben zwischen kulturhistorischen Objekten und wissenschaftlichen oder technikwissenschaftlichen Objekten. Es ist vielleicht doch so, dass Objekte aus wissenschaftlichen universitären Sammlungen noch stärker der Vergangenheit verhaftet sind, dass sie veralten. Kunstwerke erfahren immer wieder neue Konjunkturen. Sie werden wieder neu entdeckt, eröffnen ästhetische Blicke. Aber wissenschaftliche Objekte sind ganz schnell veraltet. Aber umgekehrt haben sie sehr häufig das Tor zur Wissenschaft aufgeschlagen. Zum Beispiel vor 400 Jahren, 1623, hat Wilhelm Schickard die Rechenmaschine erfunden. Blaise Pascal war 20 Jahre später dran. Oder das Gyroskop von Bonnenberger vor 200 Jahren, das ist essentiell bis heute für die Luft- und Raumfahrt. Oder die Brownsche Röhre oder die mRNA-Technik, die hier auch mitentwickelt wurde. Und all diese wissenschaftlichen Schritte haben natürlich die positive Perspektive eröffnet für die Forschung und auch zur Verbesserung von Lebensbedingungen des Menschen. So,
jetzt und jetzt kurz zurück zu Darwin. Ja, den genau. Faden haben Sie gerade elegant beiseite gelegt.
Ich musste kurz Luft holen. Und bei Charles Darwin zum Beispiel ist es so, Charles Darwin hat 1859 seine große Theorie The Origins of Species publiziert. Aber diese Theorie ist eben, zwar auf Beobachtungen hat die basiert, aber es ist eben eine Theorie. Und der Tübinger Paläontologe Franz Hilgendorf hat in seiner Dissertation als erster, wenige Jahre danach, 1863, in seiner Dissertation mit tatsächlichen Tieren, mit Fossilien aus dem Steinheimer Becken, der Gyraulus multiformis heißt das, aber ist egal, ganz kleine Schnecken, einen Stammbaum entwickelt bzw. modelliert. Und wir haben dieses Objekt, diesen alten Karton mit diesen Schnecken. Das heißt, der erste Beleg von oder mit Tieren dieser Theorie von Charles Darwin beispielsweise. Das sind wirklich, da sind Türen aufgestoßen worden. Bis dahin wurde die Welt mit Mythen erklärt. Plötzlich haben wir die Evolutionstheorie, nicht, dass es jetzt nun plötzlich ein Feuerwerk der Erkenntnis für die Welt war, denn das war natürlich sehr umstritten noch zu Anfang. Aber der Beleg mit tatsächlichen Fossilien war ein ganz großer Schritt in der Folge dieser Theorie von Charles Darwin.
Ich finde ja ganz wesentlich auch, dass wissenschaftliche Sammlungen wie die Ihre ständig neues Wissen liefern können, auch für uns heute, weil die Menschheit eben neue Methoden entwickelt. Stichworte dazu wären zum Beispiel das Mammut aus der Petrischale oder wie man nach 150 Jahren einen Mord aufklärt mit Hilfe von DNA-Spuren.
Exakt. Zum Beispiel DNA ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Sie können heute alle biologischen Präparate mit genetischen Methoden komplett neu untersuchen. Denken Sie an Nasspräparate, meinetwegen in den Kliniken und solche Sachen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Da können Sie natürlich ganz andere Fragen stellen. Welche Krankheiten hatten die Menschen oder die Tiere? Welcher Mangelernährung unterlagen sie? Das sind komplett neue Methoden. Ein anderes Beispiel sind die unglaublich feinen physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden, beispielsweise an Erdspuren bei Herbariumsbelegen. Wenn wir aus dem 18. Jahrhundert die Gmelinsche Sammlung, die eigentlich nach Petersburg vollständig hätte gehen müssen, da sind Teile auch nach Tübingen gewandert von Gmelin, der im Auftrag von Katharina der Großen in Sibirien war. Und an den Erdspuren an den Wurzeln dieser Herbarbelege können Sie bestimmte Bedingungen, Mangelböden und so weiter untersuchen, welche Mineralien standen zur Verfügung oder welche Gifte vielleicht schon. Das sind komplett neue Fragen. Das sind jetzt sehr holzschnittartige Beispiele, denn die wissenschaftlichen Fortschritte müssen natürlich die Fachwissenschaftler in den einzelnen Instituten, zu denen diese Sammlungen gehören, unternehmen.
Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, Herr Professor Seidel, und ein bisschen auch Wissenschaftsphilosophie zu betreiben. Ja, Objekte zeugen von menschlichem Fortschritt und von Evolution, aber gleichzeitig lautet doch die eine traurige Nachricht, dass der Mensch aus der Geschichte eben nicht lernt. Was wäre denn Ihre Botschaft für uns zu unserem Thema neue Erzählungen für die Zukunft?
Ich glaube, grundsätzlich muss man feststellen, dass Forschung zunächst immer Zweck oder wertfrei ist. Das unterliegt
oder sein sollte.
Sein sollte, natürlich. Es gibt auch Auftragsforschung, vollkommen klar. Aber das unterliegt der Neugier des Menschen. Das ist im Inhärent, das ist vollkommen klar. Aber das ist eigentlich auch das Positive an diesen Sammlungen. Hier haben Sie Forschungsinfrastruktur. Ich finde das Wort Infrastruktur eigentlich nicht so schön im Grunde, aber Sie haben hier materialisierte Geschichte, an die Sie komplett neue Fragen, die aber offen sind zunächst einmal, auch für Ihre Gegenwart oder zukünftige Antworten, Perspektiven, an die Sie die richten können, um quasi Ihre Neugierde, die noch vielleicht wenig definiert ist, einfach zu befriedigen und hier mehr oder weniger zufällig zu neuen Erkenntnissen kommen. Das heißt, die Möglichkeit oder der Möglichkeitsraum wird durch diese Sammlungen, durch diese Objekte eröffnet.
Also Sammlungen als Wissensreservoir für die Zukunft.
Beispielsweise, ja.
Das war Ernst Seidel, der Direktor des Tübinger Universitätsmuseums, über neue Fragen an uralte Objekte in unserer Reihe Denken ohne Grenzen zum Jahresanfang. Und wir bleiben beim Thema Geschichte. Die Revolution von 1989 in Rumänien war eine blutige und sie begann im Dezember in Temeswar. Dass die Geschichte der Stadt aber älter und vielfältiger ist, merkt man heute noch an den vielen Aussprachen, die es dafür gibt. In Rumänisch, Serbisch, Ungarisch oder Deutsch. Temeswar im Westen des Landes ist jetzt europäische Kulturhauptstadt 2023. Und dabei geht es ja immer auch darum, touristische Ziele, Stadtentwicklung, historische Marksteine einerseits und innovative Ideen andererseits zum Wohl der Stadt zu entwickeln. Temeswars historisch gewachsene Vielfalt gehört wesentlich mit zum Konzept. Thomas Wagner berichtet.
Temeswar, die multikulturelle Stadt in Westrumänien. In früheren Jahrhunderten gehörte sie schon mal auch dem Osmanischen Reich an, später dann der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie. Seit Ende des Ersten Weltkrieges ist Temeswar Teil Rumäniens, hat sich aber bis heute ihren multikulturellen Charakter erhalten. Bestes Beispiel: Bürgermeister Dominik Fritz, der stammt nämlich aus Deutschland, aus dem Südschwarzwald, kam vor 20 Jahren als Praktikant an der Stiftung für behinderte Kinder nach Temeswar und steht heute als Chef an der Rathausspitze.
Das ist natürlich genau unsere Hoffnung, dass wir es schaffen, einerseits ein neues Bild von Rumänien zu vermitteln. Viele Menschen sind geschockt, die zum ersten Mal nach Rumänien kommen und nach Temeswar kommen, wie europäisch das hier ist. Und andererseits aber auch die europäische Geschichte von Temeswar, und zwar eine Geschichte, dass Diversität, dass Vielsprachigkeit, dass Multikulturalität immer zu Innovation führt, zu neuen Ideen und damit auch zu Wohlstand, dass diese Geschichte von Temeswar in ganz Europa gehört wird.
Im Untergeschoss eines modernen und nagelneuen Business-Hochhauses, nicht weit entfernt von der jahrhundertalten Festungsanlage, spricht Bürgermeister Dominik Fritz über das europäische Kulturhauptstadtjahr.
Rumänen feiern groß Neujahr und es wird eine große Party in der Innenstadt geben. Also ja, es gibt schon etliches, worauf man sich ab dem 1.1. freuen darf.
Nämlich, so die beim deutschsprachigen Programm von Radio Temeswar beschäftigte rumäniendeutsche Journalistin Astrid Weiß, eine Fülle klassischer Kulturveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, viel Theater. Doch das ist längst nicht alles.
Temeswar will da ein viel futuristischeres Programm aufstellen und natürlich aus den Schranken dieser bewährten Kulturveranstaltungen rausschreiten. Das wird viele Events geben.
Zum Beispiel das zentrale Light Festival.
Das war das Motto, mit dem sich Temeswar damals beworben hat. Shine your light, light up your city. Also lass dein Licht erstrahlen und erleuchten damit deine Stadt. Natürlich gibt es auch dann speziell darauf abzielende Lichterfestivals und so weiter.
Zum innovativen Angebot gehört auch allerdings erst im Herbst ein Festival der performativen Künste. Temeswar gab sich im Verlauf seiner Geschichte immer schon gerne modern. Die europaweit erste elektrische Straßenbeleuchtung ging dort 1884 in Betrieb und 1989 war Temeswar die erste rumänische Stadt, in der sich die Bürgerinnen und Bürger gegen den kommunistischen Machthaber Nicolae Ceausescu erhoben. Heute prägen außerhalb des Zentrums zwei riesige Einkaufsmalls sowie futuristische Bürogebäude das Bild, in denen zumeist moderne Software-Schmieden untergebracht sind. Temeswar ist, bedingt durch seine wechselvolle Geschichte, aber auch die Multikulti-Stadt in Südosteuropa. Annemarie Descalo-Romitan vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar.
Zurzeit sind es die Rumänen, die Deutschen, die ungarische Minderheit, die serbische Minderheit, die bulgarische Minderheit. Es ist natürlich auch eine Freude für uns zu sehen, dass diese Stadt noch weiterhin, also Jahrhunderte später, diese Tradition weiterhin bewahrt.
Sichtbar werden diese verschiedenen kulturellen Einflüsse auch im Stadtbild.
Wenn Sie zum Beispiel einen Blick auf den Domplatz werfen, ja, gegenüber des Doms ist die orthodoxe serbische Kirche, also Serbien winkt den Deutschen und den Österreichern zu und gegenüber das rumänische Nationalmuseum, ja, also Rumänien, Deutschland, Serbien auf einen einzigen Platz am Domplatz vertreten. Das ist das beste Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ich erwähnen würde, wäre die Existenz der drei Staatstheater, das rumänische Staatstheater, das deutsche Staatstheater und das ungarische Staatstheater und der rumänische Nationaloper in einem einzigen Gebäude. Ich denke, das ist auch ein Symbol des Miteinanders in einem multikulturellen und multiethnischen Temeswar, was vielleicht auch den einzigartigen Charakter dieser Stadt auch weltweit widerspiegelt.
Obwohl viele Veranstaltungsräume für das europäische Kulturhauptstadtjahr erst auf den letzten Drücker fertig werden, obwohl es Reibungen um die Ausgestaltung zwischen Stadtverwaltung, Kreisrat und der Zentralregierung in Bukarest gibt, glauben viele, der multiethnische Charakter wird ein Markenzeichen der europäischen Kulturhauptstadt werden. Und genau das könnte der Stadt Ansehen und Bekanntheit in ganz Europa einbringen.
Thomas Wagner berichtete aus Temeswar. Offiziell beginnt die Geschichte des Frankfurter Instituts für Sozialforschung 1924, aber Michael Köhler sagt in den Kulturmeldungen, es begann früher.
Ja, so ist es. Ab 1931, da wurde es ja zum Zentrum für kritische Gesellschaftstheorie. Die Nazis verboten es, nach dem Krieg wurde in Frankfurt dann wieder eröffnet. Die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein ändern. Die Umstände dafür sind vorhanden. Das sagte Max Horkheimer 1937, Gründungsdirektor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Weitgehend unbekannt aber ist der ideelle Gründungsdirektor, insbesondere sein Finanzier, nämlich Felix Weil. Vor 100 Jahren, Anfang Januar 1923, gab er den Startschuss für das berühmte Frankfurter Institut. Der Marburger Soziologe Dieter Boris über Felix Weil.
Felix Weil ist der Sohn eines argentinisch-jüdisch-deutschen, der aus Württemberg ausgewandert ist und mit Getreidehandel viele Millionen gemacht hat. Und Felix Weil studierte in Frankfurt Nationalökonomie und hat sich in den revolutionären Wirren 1819 politisiert und hat dann die Idee gehabt, ein parteiübergreifendes, linkes, nach marxistischen Maximen forschenden Instituts zu gründen. Und der in den Hintergrund trat, Horkheimer und Pollock, die im Institut dann die führenden Leute waren, haben ihn auch immer etwas im Hintergrund gehalten.
Das sagt Dieter Boris über Felix Weil, den Finanzier und ideellen Gründungsdirektor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung vor 100 Jahren. Er ist der Verfasser der Hymnen an die Nacht, des Heinrich von Ofterdingen und der berühmten blauen Sehnsuchtsblume. Seit 2022 ist das Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt in Sachsen-Anhalt neu gestaltet. Teil der Forschungsstätte, die sich am Geburtsort mit dem Leben und dem Werk des Dichters, Juristen und Wissenschaftlers befasst. Für dieses Jahr gäbe es umfangreiche Pläne für eine Dauerschau. Wir wollen das kulturelle Erbe, das mit Novalis und seiner Zeit verbunden ist und seine Arbeit im Bergbauwesen, noch mehr in die Gegenwart bringen, das sagt Museumschef Steffen Schmidt. Der langjährige, früh verstorbene Frühromantiker, der Langhaarige, um genau zu sein, Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, war nämlich auch Jurist, Naturwissenschaftler und im Bergbauwesen tätig. Und das soll künftig noch mehr beleuchtet werden, sagt Museumschef Schmidt. Und noch rasch zum Schluss, wer die neue Nationalgalerie in Berlin besuchen will, der zahlt künftig donnerstags zwischen 16 und 20 Uhr keinen Eintritt mehr. Einmal in der Woche seien ab sofort die Sonderausstellung in der oberen Halle, die Sammlungspräsentation im Untergeschoss und der Skulpturengarten ohne Ticket zugänglich.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Information am Abend. Darin unter anderem Reaktionen auf die Attacken in der Silvesternacht auf Kräfte von Feuerwehr und Polizei. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.